die Alternativlosigkeit, die vielleicht Bibi Netanyahu aus seiner Regierung will, für die Militäroperation propagieren, die aus durch den heutigen Vierstoß nicht mehr so ging. Und dadurch könnte noch innenpolitisch an Israel so mehr in der Druck, wie das bis dort der Fall war.
Kann ich noch ein bisschen parallel setzen zum Russland-Ukraine-Krieg? Ich meine, Europa wird auch die, was von den USA gezwungen, eine neue gemeinsame Stimme zu finden und eine neue gemeinsame Strategie zu holen und auch ihre Verantwortung zu verhüllen. Und in dem Sinn, meine ich, liegt das heute genau in dieselbe Richtung.
Lützburg wird offiziell Palästina als Staat anerkannt. Das nicht lang. Am Kader von der UN-Vollversammlung zu New York und hat eine ganze Reihe anderer Länder auch gemacht. Israel steht auf der Weltbühne immer mehr isoliert, da, wo aber noch der große Verbündeten USA Ursänger seid. Was bedeutet dieser neue Moment für den Gaza-Konflikt? Was allgemein für die geopolitische Lage? Und was kann Lützburg noch machen? Darüber schwätzen wir in dieser Episode von Reporter on the Record, dem Podcast über den Hintergrund von der Aktualität zu Lützburg. Mein Name ist Schild Simnaler, bei mir begrüßen ich habe meinen Redaktionskollege Pete Schultes.
Guten Morgen.
Ah, Luc Carigari.
Guten Morgen.
Guten Morgen, steht's weh.
Rarely has the prospect of a two-state solution felt more distant than today. And yet, never has the international will to achieve it been more unified. When doubts grow, we must face them with the certainty of hope. That is why I solemnly declare that as of today, Luxembourg formally recognizes the state of Palestine.
Das war der Luc Frieden, am Montag auf der internationalen Konferenz zu New York, wo es den Gaza-Konflikt ging. Der Premier sollte nur singeriert, Palästina unzuerkennen, wie eine schwierige Decision gewesen, wie eine, die für den Frieden getroffen hat. Wie beurteilt ihr das Decision von der Regierung, Luc?
Ich meine, das ist too little too late, weil die Anerkennung von Palästina ist also schon seit Jahren. Ich meine, 2014 ist die erste Resolution im Parlament angerichtet gehen, an dem muss noch von die Link, für Palästina unzuerkennen, an das letzte Buch, das gemacht wird. Ich spreche auch nicht direkt für das Land selber, wir haben nicht gemacht, mit einer ganzen Rutsch anderer Länder. Und ich meine, wenn so gut Monaco wird, dann können wir das hier dann auch machen, muss man hier schon mal machen. Es bedeutet natürlich etwas, wichtig ist, ob dem engen Weg, dass da eine Decision ist, die man niemals mehr keine rückgängig machen, dass man auch fast bekannt tun für die Zwei-Staaten-Lösung. Natürlich, man muss noch konsequent sein, wenn das einer folgen soll tun.
Ja, ich sind da vielleicht ein bisschen mehr nuanciert. Ich sehe das nicht rein als Symbolpolitik. Ich meine, das wäre schon ein konzertierter Erfolg von einer Kollektivität von Ländern, für das eben am Kader von der UN-Vollversammlung zu machen und durch Druck auf Israel auch auszuüben, an auch von so der Sohn ob Hamas, da kommen wir vielleicht bis später drauf. Ich meine, das ganz beruht bei einer französisch-saudischer Initiative, für auch ein Weg aus dem Konflikt zu finden. Und da hat das für mich schon einen gewissen Sinn gemacht, das zu diesem Zeitpunkt zu machen. Natürlich hätte ich das doch schon können nicht machen, weil wir sind also 150 Länder, die Palästina anerkennen, wir waren in von den minoritären Ländern, die das noch nicht gemacht haben.
Mhm. Los so ein respektive frühen Kritiker, war lo wirklich der Moment für die dritten Decision? Und dabei belohnt Lützburg und auch die anderen Länder, belohnen die lo nicht die terroristische Aktivitäten von der Hamas?
Ich zitiere da vielleicht die Reaktion vom ehemaligen Direktor vom israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet, den Ami Ayalon, der so am Anfang provoziert die Decision lo, oder erhöht die Decision lo den Druck sowohl auf der Rätselbauer an der israelischen Politik, wie auch auf Hamas, weil das eine Unerkennung mit, dass sie keine Unerkennung zu kur mit, weil es der Weg zu einer möglichen friedlichen Lösung hin, ich meine, die Initiative von der Arabischen Liga für Gaza in der Kontrolle von einem UN-Mandat oder einem Mandat von arabischen Staaten zu setzen, mit einer Entwaffnung von der Hamas, als sie schon ein Weg zu einer friedlichen Lösung hin, den überhaupt da rausgeht, was Israel proposiert, und das am Anfang ja ein komplett Kontrolle und eine komplette Zerstörung von Gaza an eine unklare Haltung, so ich mal fein ausgedrückt, par rapport zur Westbank. Die Alternativlosigkeit, die vielleicht Bibi Netanyahu aus seiner Regierung will, für die Militäroperation propagieren, die aus durch den heutigen Vierstoß nicht mehr so ging. Und dadurch könnte noch innenpolitisch an Israel so mehr in der Druck, wie das bis dort der Fall war.
Ja, absolut. Und ich meine, das kann noch gleich vorstellen, was nicht Unerkennung von Palästina bis dort nicht auch eine Unerkennung von der jetzt extremen Politik, die das israelische Regierung aber auch möchte. Und ich meine, effektiv wie die PZ, läuft die internationale Gemeinschaft ab, ist so hingestellt, was die Alternativlosigkeit von der Netanyahu-Regierung rum abbricht. Und an der Möglichkeit ja, opfeist.
Das Argument für die Heidenunerkennung ist ja für starke Zeichen zu setzen für eine Zwei-Staaten-Lösung, aber kann ich noch anders argumentieren, dass die Lösung nicht so unwahrscheinlich
ist. Gibt natürlich einen starken Kontrast zu dem zeremoniellen Punkt, den verschiedene Staaten für die UN gemacht haben, an dem, was die israelische Regierung gerade militärisch am Gazastreifen möchte, was die UN ja klar als Genozid deklariert hat und auch ein Hungersnot ausgerufen hat, ein großer Teil von Gaza-Stadt. Mehr, ich komme zurück auf den Punkt, dass es aber wichtig ist, der Weltkommunität ein Alternativszenario vorzuschlagen. Und ich meine, dadurch ist es doch einfach ein Zeichen gegen Fatalismus an, dass die Weltkommunität an der Form, wie sie noch besteht, weiter und die Lösung gelebt, auch zu diesem Zeitpunkt. Und ich meine, muss ich noch gucken, was ist dann die Alternativvision, die israelische Politiker hier im Land proposieren. Ich meine, Bibi Netanyahu hat das vorher geschwärzt, davon, dass Israel muss wie Sparta gehen, an Autarkie muss gestärkt gehen. Das heißt, am Anfang hat er gesagt, Israel muss seine Isolation nicht mehr begrüßen, mehr im Ärmeln und quasi alles machen, für eine total militarisierte Gesellschaft zu gehen, weil das war Sparta. Ja. Und ich meine, du hast dann froh, ist das die Vision, die die größte von Israelien auch für das Land wollen oder nicht? Und da ist eben eine Alternative dazu.
Ich meine, wie gesagt, der bei Israel nicht vergessen hat, hat keine Blockgesellschaft aus, sondern eine ganz vielfältige Gesellschaft aus. Und da hat eben eine ziemlich extremistische Front, die sich für noch nie untermischt, weil die Siedlerbewegung untermischt aus. Und ich meine, auch wenn die letzte Demokratie am Amerika aus, dann sind doch Chancen groß, dass irgendwann ein kleines Leute und Mursch kommen, die Männer extrem sind. Und die Männer wollen unbedingt ja, Gaza und was Jordanland für sich schon. Und ich meine, das ist schon wichtig, wenn das so gesagt ja.
Lo, hat jetzt schon angedeutet, dass das eine symbolische Aktion macht, schon auch ein paar Sachen haben drin. Aber wie konkret könnten da die Konsequenzen sein, auch lo, genau für den Gaza-Konflikt um Terra?
Ja, wie das schon angesprochen hat, möchte natürlich die Opfer für verschiedene Initiativen, ein UN-Mandat für Gaza oder auch die Arabische Liga, die Initiative gehen mit dieser symbolischen Aktion. Effektiv gehen sie mehr möglich, weil eben noch verschiedene westeuropäische Staaten wie Frankreich eben, die ja auch eine starke Stimme haben, sich auch dazu zu Palästina bekannt. Und ich meine, da das war doch interessant, das, was ich geguckt habe, dass die osteuropäische Staaten Palästina schon 1988 unerkannt haben. Das wusste ich gar nicht mehr, dass natürlich Europa als du auch mit der Ausnahme von Deutschland natürlich du auch mehr unifiziert, damit kannst du auch mit mehr einer großer Stimme du abbringen. Und ich meine, das es gibt vielleicht auch irgendwann dann ein Licht am Ende vom Tunnel. Und ich meine, dass wie der Premier Luc Frieden natürlich selber gesagt hat, dass er redet für in der UN, das hat dann auch kein Achievement, das hat dann auch eine echte Etappe von einem langwierigen Prozess, bei dem man vielleicht hoffentlich zum Frieden kommt. Aber voilà, das ist recht ein Anfang.
Und eine starke Reaktion, eine starke Gegenreaktion von Israel, besteht der Risiko nicht?
Das ist noch offen. Ich meine, Israel hat für eine Entscheidung schon durchsickern gelöst über diplomatische Kanäle, dass in Dauwert eine reziproke Antwort auf die Entscheidung gehen, was er doch immer heißt, kann heißt, weiter Fakten schaffen, an eine palästinensische Stadt de facto durch Militärhandlungen unmöglich machen. Ich meine, was du immer am Raum schwebt als eine komplette Annektierung von der Westbank und dadurch die palästinensischen Gebiete, die dann noch bleiben, so weit zu isolieren oder weiter so weit zu isolieren, dass sie so aufgetrennt sind, dass du gar nicht mehr kann sich entwickeln. Und dann natürlich auch froh vom Gaza-Konflikt. Ich meine, wir schwätzen nur heute am Mittwoch, zu diesem Zeitpunkt greift Israel weiter Gaza-Stadt und du gehst Militärberater, die so und das kann eine Operation von 3 bis 6 Monaten sein, bis die erste Phase mal aufgeschlossen ist. Und dann kann ja Jitwin sich ausmalen, wie das wird weitergehen. Da vielleicht auch ein kleines Zitat vom Finanzminister, dem Herr Smotrich, der auch ganz real ist, ein Teil von der Siedlerbewegung, der sagt, ja, das geht ein ganz schönes Immobilienprojekt, wir lassen für die Demolition drin. Und ich meine, das sind einfach genozidal Aussagen.
Definitiv.
Wo ihn sich befragt, okay, wie können denn da im Zweck?
Zoom ein bisschen raus aus Gaza selber, Palästina und Israel. Und du hast schon noch gesprochen, blicken wir auf den arabischen Raum. Noch ein paar Jahre hat den Gefühl, Israel und verschiedene Länder, du gingen sich ein bisschen annähern, so eine Molo-Situation natürlich ein komplett anders, oder?
Ja, wie man schon gesagt hat, Israel isoliert sich schon mit dem Netanyahu, all die anderen, all die Vierdrohnen-Initiativen wie Abrahams Accord sind eigentlich tot, so ziemlich faktisch tot. Und ich meine, der Bombardement am Katar wird ja auch definitiv bewiesen, dass Israel auch für einen Alliierten von den USA, was ihre größten Alliierten aus nicht halten möchte. Voilà, sie mengen, sie hatten für sie gilt dann das international Recht nicht. Also das ist ja nicht so, wie wenn Israel durch Vierdruck und international Recht gehalten hat. Aber ich meine, da sind noch mehr deutlich wie Vierdruck, dass sie wirklich drauf heifen.
Ja, ich meine, wenn du wirklich guckst, wo wir kommen, dann Lüge hat Abrams Accord ungeschwert. Das war ja nicht einmal die Anerkennung von Israel durch die Vereinigten Arabischen Emiraten, aber auch durch die Bahrain und andere Staaten. Das war natürlich auch ein Victoire für Israel. Und gleichzeitig kommen dann zur Annäherung an der Idee, dass selbst kennt man Saudi-Arabien geschehen, was ja dann wirklich ein großes Problem für den Iran gewesen ist. Dadurch hat Israel keinen Achse zum Persischen Golf und auch zum Indischen Ozean krähen. Und am Anfang, das wäre ein Horrorszenario für den Iran gewesen. Und Palästina froh war zu dem Zeitpunkt am Anfang an den Hintergrund geregelt, muss ich klar sagen. Und da kommen wir am 7. Oktober. Da freuen sich, wo sind wir los sind wir in einer Situation, wo zwar ein fragil geopolitisch stärkt geht von Israel, mehr aber gleichzeitig ein diplomatisch schwächt von Israel, weil sie so isoliert sind. Ich meine, also wenn ich so zynisch ist, sie haben taktische Opportunitäten genutzt, sie haben Angriff auf Syrien geflohen, sie haben Angriff auf Beirut und den Libanon geflohen, sie haben Angriff auf Putin am Jemen geflohen, also sie haben nicht einmal mit amerikanischer Unterstützung den iranischen Atomprogramm Ugegraf. Ich gebe so ein israelische Militärkrise, geben das alles als Succes benennen, mit froh aus, wären Konsequenzen hat das für Israel an der Region. Und ich meine, die größten Zäsur, die man nur am 7. Oktober bis heute an dem Kontext hatte, war einfach den Militärschlag gegen den Katar, gegen die Verhandlungsführer von der Hamas am Katar, wo ja auch unschuldig am Leben gekommen sind. Ich meine, Katar sind ein enkel Alliierten auch von den USA, ein von den größten Luftstützpunkten von den USA aus am Katar. Und ich meine, wenn ich da eine Äquivalenz gibt, sehen, dass wir ein bisschen so, wenn ich Friedensverhandlungen gibt, feiern, so mal, was wäre, wenn Hamas an Israel an der Schweiz verhandelt hätten? Hätten sie dann die Schweiz so gegriffen oder das schafft einfach ein Präzedenz, wo die ganze Region sich, gebe ich so, froh stellt, ob die Weg, ob dem sie waren, ob denen das so richtig ist. Und wir sehen die echt Konsequenzen dafür schon, dass Saudi-Arabien und Pakistan sich unnähren, dass es darum mehr eine Ouvertüre zu China geht und sich gefreut geht, okay, also sind die USA noch die verlässlichen Partner auch für uns. Und das sind natürlich Frauen, die den Klima in der ganzen Region nicht beruhigen.
Ja, da gehen wir ein Detail drauf an, die du schon ein paar Mal den 7. Oktober 2023 ungeschwert erinnern wir denke drin, die gruselige Terrorattacke von der Hamas, wo auch noch immer Hautgeiseln verschleppt sind, wird auch Gegenstand von der so mal Verhandlungsmasse aus. Aber doch immer ein Argument, als für allem auch von den Kritikern und der heute sagt, für Palästina unzuerkennen. In dem Kontext lauscht mal Lummel den US-Präsident Donald Trump.
As everyone knows, I have also been deeply engaged in seeking a ceasefire in Gaza. Have to get that done. Have to get it done. We can't forget October 7th, can we? Now, as if to encourage continued conflict, some of this body is seeking to unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great for Hamas terrorists for their atrocities. This would be a reward for these horrible atrocities.
Das war, wie gesagt, der US-Präsident Donald Trump, ein Dünstisch während der Generaldebatte am Kader von der UNO-Vollversammlung. Er hat ganz viel gesagt, dazu kann man nicht auf alles angehen, wir konzentrieren uns noch einmal auf den Gaza-Konflikt. Ja, wir haben gesagt, die USA bleiben die wichtigsten Verbündete von Israel, das hat ja den auch klar an der Argumentation vom US-Präsident. Wie beurteilt ihr dann die Position von den USA an der aktuellen Situation? Do?
Ich gebe so, dass das so von Donald Trump natürlich auch nicht für ganz Amerika schwätze, weil Amerika an der ja froh, wie auch viele andere westliche Länder, ziemlich gespaltet ist. Ich meine, dass das in dieser Trump-Region nicht zu einem Aufrecken von Israel könnte, einfach auch, sie sind Republikaner, sie sind immer noch die besten Verbündeten, unkonditionell Verbündete von Israel gewirkt. Ich meine, sie müssen viel mehr, also Israel müsste wirklich vieles machen oder ihren Interessen wirklich schädigen, die amerikanischen Interessen wirklich schädigen, für das sozusagen Umdenken gibt, kommen, das heißt, Menge, nur bleibt das so, und wie gesagt, unter dem Trump und du hast auch kein Problem mit dem Mord von Weltgemeinschaft gespaltet aus. Ich meine, da hast du gedacht, was ist sicher.
Ja, es gibt doch vielleicht ein bisschen Ursätze, denn Lück hat die öffentliche Meinung an den USA auch geschwärt. Und ich meine, gab hier von Anfang an Kritik und Israel auch an den USA, am Viergon, am Gazastreifen, notamment, wobei der Protest sich am Anfang ziemlich auf die Universität beschränkt hat. Mir logisch sei denn aber schon eine Tendenz, dass auch Trump-Unterstützer immer mit Israel kritisch gehen und dann so Sondagen die Unterstützung für Israel immer weiter auffällt. Und das geht dann auch irgendwann riskant für den Trump, weil er hat ja am Wahlkampf schon versprach, kein Interventionismus mehr, keine Interventionen, no more wars, war sehr große Wahlkampfslogan. Und da mussten sich vorwerfen lassen, dass ein Empfang als echte Präsident seit langer Zeit, seit man es den 80er, sich in einem aktiven Ugriff in den Iran bedeligt hat als Präsident, da zehrt er schon ein bisschen in seiner verbleibender Glaubwürdigkeit, wenn der da geht bei seinen Anhänger.
Sagen aus, so ein avorsive Krischer beendet.
Das muss man nicht beachten. Ne?
Ja, das ist also, ich ging dem Glück schon recht, dass du ja wahrscheinlich den Kernverbündeten von Israel bleiben, aber es ist aber schon beachtlich, wie isoliert die USA an Israel daran sind. Und ich meine, die anderen Akteure werden schon wissen, daraus hier Vierdele zu zählen, nicht einmal China.
Lo, es fällt nun mal so, wie sie ist. An mir all, an der Weltgemeinschaft sind wir mit Donald Trump konfrontiert. Und leider haben wir in der Vergangenheit, an der jüngsten Vergangenheit gesehen, dass auch die Europäer probieren, da immer ein bisschen zu gefallen. Wie wird die heutige Decision, wo auch viele europäische Staaten in Palästina unerkannt tun, wie beeinflusst das Relationen von den USA zu Europa?
Ja, ich meine, das kann ich auch ein bisschen parallel setzen zum Russland-Ukraine-Krieg. Ich meine, Europa wird auch die, was von den USA gezwungen, eine neue gemeinsame Stimme zu finden und eine neue gemeinsame Strategie zu holen und auch eine Verantwortung zu verhüllen. Und in dem Sinn, meine ich, dass das direkt das heute genau in dieselbe Richtung.
Ich meine nicht, dass die Entscheidung heute zu einer Ruptur für zwischen den USA und Europa wird fahren. Also ein einfacher Grund, dafür sind wir einfach viel zu viel irrelevant am Israel-Palästina-Konflikt. Und das ist von gewissen Sinn egal, was wir machen. Und das ist eigentlich als Handlungsunfähigkeit und als Irrelevanz da in der Region zu dir, ja, da sind der Reihe, wenn die da gehen sind, mehr, ich sind da fährt, da so ein bisschen die Haltung von Trump, die auch am seinem Echange gesehen hat, mit Emmanuel Macron, das ist, ich meine nicht, dass das wirklich große Konsequenzen wird.
Du siehst mir, Europa hat auch nicht wirklich Handlungsspielraum für da etwas groß zu erholen, was Europa könnte machen, wäre Sanktionen gegen Israel, die EU-Kommission hat der viel geschlagen. Hast du schon gewusst, wie was Lützebüsch du wirst machen?
Ja, ich meine, soweit ich verstanden habe, machen wir wie immer. Ja, mehr warte, bis die EU-Kommission etwas möchte und dann machen wir mit. Mehr was interessant ist, als dass die anscheinend so geprägt gehen, auch vielleicht auf einem nationalen Niveau Sanktionen zu holen, wie die ausgesehen können, dann meine ich, das wird wahrscheinlich ob persönlich Sanktionen gegen Mitglieder von der Regierung Netanyahu kommen, dann wahrscheinlich auch hoffentlich gegen Netanyahu selber. Ich meine, das ist schon eine gute Sache, weil man muss gucken, wo wir herkommen. Für ein paar Monate wollte nach Kämen für Sanktionen schwätzen, war als Nassmeister gesagt, wir bitteln darum gesagt, ja, der richtige Moment für Palästina unzuerkennen. Hallo, Bemo, sind wir da, wir sind im Moment. Und ich meine, es wäre auch gut, den Moment zu nutzen, weil wir sind definitiv in einer Situation d'Urgence, was Gaza und Westbank angeht. Da wollen wir alles noch ein Jahr zeitlosen, also wahrscheinlich zu spät.
Ja, ich meine, also die Sanktionen, sie wissen, die wären Grumper, die am Raum hängt. Ich meine, wenn ich gucken muss, dass die EU-Kommission ja Sanktionen proposiert hat, die Leute im Tisch, das wäre wie den Glück so, dass Sanktionen gegen physisch Personen und Gruppierungen, nicht einmal den Minister für Nationalsicherheit, den Herr Ben-Gvir, und den israelischen Finanzminister, den Herr Smotrich, den ich ja schon angeschaut habe. Und da stehen dann zusätzlich Sanktionen gegen israelische Agrarprodukte am Raum, mit einem Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Da gibt es dann zusätzlich Taxen aufhalten von 200 Millionen Euro. Das wäre doch nicht so die gravierende Sanktionen gegen Israel, dass man alle Handelsbeziehungen gibt und aufbrechen. Also, das Problem ist natürlich, dass die für die Engentschädigung, also für die Handelsbeschränkungen, in majoritäre Wort tischt, der Mombaländer bereicht. Im Moment bremsen da nicht einmal Italien und Deutschland. Und für persönliche Sanktionen gegen Herrn Smotrich und Ben-Gvir, da bereichert Unanimität, das ist alle Mombaländer, Mr. Cousin. Und da ist ein bisschen Krux an der Heck. Dann hat Lück natürlich die Nationalsanktionen angeschwert. Das wäre für alle Menschen aus dort froh von der gesetzlicher Basis. Und die Diskussion kommt ja ab, wenn es den Staatsanprang, die über CSSF, dann die israelische Staatsanprang, die dann über CSSF auf den europäischen Markt gebracht gehen. Und du hast froh, okay, können wir Handelssanktionen auf nationaler Basis machen, wenn Handel eigentlich EU-Aufgabe ist. Und ich meine, das wäre nur die große Frage, wenn wir das wollen, an den nationalen Kader bringen. Am Anfang wird ja gegen die EU-Recht, weil wir haben den EBAN-Markt und wir können da schlecht nationale Sanktionen machen. Das ist nur ein juristisch Frage, die man da muss klären, auf wen das dann kein strukturieren.
Wir werden dann am Abhalle, wie das heute mit nationalen oder europäischen Sanktionen vorgeht. Ich meine, wir werden halt nicht wird lassen, wie diesen Konflikt geschwärzt haben, weil auch wenn wir das als allgemein wünschen, wird das so bald okay Friede gehen, meine ich. Ich so nicht einmal. Merci für heute.
Merci, Gilles.
Merci, Gilles. Merci, Pip.
Merci, Luc.
Merci, so mir auch alle Nulauschterinnen und Nulauscherer. Abonniert euch auf reporter.lu/abo, damit unterstützt ihr unseren unabhängigen investigativen Journalismus und auch die Produktion von diesem Podcast. Und so könnt ihr auch alle unsere Artikel nach voller Länge lesen. Dies Woche hatten wir unter anderem einen Artikel von unserem neuen Redaktionskollege Maximilian Richer über den tödlichen Vorfall am Februar 2019 im Militärareal um Waldhof. Da gibt es nämlich einen neuen Moment, wie hier herausgefunden wird, und zwar will der Park gewinnt dem Vorfall der frühere Verteidigungsminister François Bausch für Gericht bringen. Auch der Luc Carigari hat sich mit einem juristischen Fall befasst. Konkret ging es um einen Pop, gegen den es keine Pornografie ermittelt wird, an den aber weiterhin sein eigenes Kanner gesehen darf. Veronique Pujol seinerseits hat sich mit der Bank ING befasst, die auch hier offen zu Lützburg stark zurückgeschraubt hat, an dem speziellen Material zu einer Agence an der Großgasse an der Stadt. Und der Pete Schultes, der so dann einem Kommentar den Premier Luc Friede merci, und zwar merci für nichts, da am Kader von der lo geplankte Pensionsreform, die alles ernst wie generationsgerecht wäre. Wir hoffen, das Episode von Reporter on the Record hat euch gefallen. Bei mir waren, wie gesagt, der Luc Carigari und der Pete Schultes. Credits für die Musik gehen und der Max Hochmut. Aber wenn ihr wollt, dann hören wir euch schon nächste Freude rum. Da haben wir dann eine ganz neue Episode von Reporter on the Record.